Ja, danke schön. Ja, ich freue mich sehr, das irgendwie in dem Rahmen jetzt präsentieren zu können. Und ich glaube, es gibt insbesondere für heute, aber auch zu einigen Vorträgen gestern verschiedene Anknüpfungspunkte. Und ich finde insgesamt den Rahmen, der aufgespannt wurde, auch eben mit der Zerstörung und das irgendwie der positiven Bewertung in der Mischung zur Ästhetik, fand ich wirklich inspirierend und spannend als Ausgangspunkt. Genau, ich gehe im Verlauf des Vortrages noch mehr darauf ein, was sich jetzt eben hinter dieser Phänomenologie der Handlungsmacht des Natürlichen und dem Aufrufen von Erschöpfung und Erosion verbergen soll. Kurz zum Hintergrund dieses Vortrags. Ich bin zurzeit in dem Projekt, in einem Forschungsprojekt in Oslo, das heißt Roots, Roads and Landscapes, Aesthetic Practices en Route 1750 bis 2015. Das ist also sozusagen ein Projekt, in dem Landschaftsarchitekten, Architekten, Kunsthistoriker, ich als Soziologe zusammenarbeiten über sozusagen die Erschließung der norwegischen Landschaft als Landschaft im Verlauf der letzten 250 Jahre und was das sozusagen mit norwegischer Identität und all solchen Sachen zu tun hat. Und im Rahmen dessen mache ich eine kurze Studie als Projektarbeit über die norwegische Tourismusroute, was an der sozusagen in dem gesamten Norwegen einzelne Abschnitte in touristisch interessanten Gebieten sozusagen besonders entwickelt werden. Und das heißt, für mich sind da die relevanten Orte Raststätten oder Rastplätze, Aussichtspunkte. Das ist so eine Vermischung aus Aussichtspunkt, also sozusagen nicht wie eine Autobahnraststätte bei uns häufig irgendwo ist, sondern das sind oft spektakuläre und besondere und besonders gestaltete, insbesondere durch Landschaftsarchitekten und Designer gestaltete Orte. Und in der Tat, also das heißt, das Umwegprojekt ist das speziell die Tour oder Omway im Norwegischen. Zu einigen von diesen Orten zu kommen, muss man tatsächlich auch ein bisschen ab von der Hauptroute gehen, um sich das anzuschauen. Das ist also eben gerade die beiden Orte, wo ich schon ein bisschen Feldarbeit gemacht habe. Der Hauptteil der Feldarbeit kommt jetzt erst, weil noch zu wenig Touristen unterwegs waren, um das irgendwie bisher so fruchtbar zu machen. Aber ich habe sozusagen Spurensuchen bisher auch schon durchgeführt. Das sind in zwei großen, auch bekannten Fjorden, sozusagen nördlich und südlich von Bergen gelegen, Orte der Stegastein und Herajane am Hardangerfjord. Ich werde da noch ein bisschen drauf eingehen, wie das dann aussieht und das zeigen. Aber die offizielle Präsentation, das ist sozusagen aus diesem Umwegkatalog, der auch international verteilt wird. Das heißt, es ist so eine Ausstellung, die tourt durch die ganze Welt und macht natürlich Norwegen als irgendwie touristisch wertvolles Reiseziel, stellt das dar. Und das wäre jetzt der eine Ort, den ich mir anschaue, wo an den Hardangerfjord eben dieses Toilettengebäude gesetzt wurde mit einheimischem Schiefer, der sozusagen so eine polierte Oberfläche hat unter dieser merkwürdig leuchtend gelben Konstruktion dazu, die dann da sozusagen eingelassen ist in die Landschaft. Und da haben wir sozusagen diese Gegenüberstellung von modernem, auch skandinavischem Design und der Natur und der Landschaft, die da drumherum zu erleben ist und die auch dann im Katalog so dargestellt wird. Das ist der eine Ort. Und der zweite Ort, der Stegastein, ist am Auerlandsfjord. Man sieht am Bildrand so eine Art Plattform, sozusagen abgeschnittener Brücke, die hinausragt über den Fjord, von dem man dann sozusagen fantastischen Blick auf diese tiefen Schluchten mit dem Meerwasser da drin hat. Das sind sozusagen das ist jetzt eine Rücksicht auf diesen Steg. Die schaue ich mir an. Das ist die Ausstellung von diesem Projekt, die eben, also ein Teil der Ausstellung, die dann irgendwie durch die Welt tourt. Und das ist halt tatsächlich auch als Erschließung natürlich immer von irgendwie peripheren Regionen im Land von nationaler Bedeutung, sodass hier Königin Sonja und sozusagen ausreichend Repräsentanten auch dieses Projekt begleiten. Das ist sozusagen auch schon präsent in Norwegen als Topos. Gut, jetzt aber zu meiner inhaltlichen Arbeit und sozusagen der theoretischen Perspektive, mit der ich meine Feldarbeit da vor Ort mache, gehe ich durch drei verschiedene Sachen. Als erstes sozusagen den also STS-Rahmen oder sowas, dann was jetzt Phänomenologie für mich da heißen soll und als drittes Das ist sozusagen noch ein Ausblick darauf, dass ich irgendwie ethnomethodologisch irgendwie da im Feld unterwegs bin oder orientiert bin. Als erstes Agency, als sozusagen Begriff, deswegen auch Handlungsmacht des Natürlichen. Agency finde ich schwer zu übersetzen, Handlungspotenzial, Handlungsmacht, vor allem in Anschluss an Andrew Pickering, The Mangle of Practice, und aber auch im weiteren Anschluss an Science and Technology Studies ist eben für mich in diesem Umgehen im Feld, in der Beobachtung vor Ort, was an diesen Raststätten passiert, wichtig, sozusagen mir alle Komponenten symmetrisch anzuschauen und eben nicht zu sagen, der Ort wird durch die Menschen gestaltet, sondern der kann genauso gut durch technische Prozesse oder durch eben natürliche Successions, was auch immer, Prozesse gestaltet sein. Aber das ist ja sozusagen hier geläufig. Bisschen konkreter, wie fasse ich sozusagen diese Agency, dieses sich entwickeln von Handlungsprozessen vor Ort, und das ist aus dem Wechselspiel von auf der einen Seite Affordanzen als Handlungsangeboten, die irgendwie in der konkreten Materialität eben zum Beispiel von Dingen liegen, dass man Oberflächen, also bestimmte Oberflächen eine bestimmte Qualität haben, dass man, was weiß ich, wenn da Steine rumliegen, kann man einige von denen aufheben, weil sie leicht genug sind, andere nicht. Also diese Vermischung, aber auch aus sozialen Praktiken. Ich weiß, wie ich mit bestimmten Dingen umgehen kann und ich habe bestimmte Handlungsmuster. Wenn da eine Mülltonne steht, dann benutze ich die eben als Mülltonne in der Regel. Also das ist sozusagen ein weiter Begriff, der außer sozusagen ökologisch, Social Ecology und Cognitive Studies sozusagen von der Herkunft her kommt, dieser Affordanzbegriff, der ein bisschen auch bei Pickering benutzt wird, aber Pickering noch eher stärker macht, auch die Widerstände, die eben in der Materialität liegen und die sich da vor Ort eröffnen, dass halt bestimmte in der Begegnung mit den Orten, mit diesen Rastplätzen auch bestimmte Erwartungen vielleicht auf Widerstand stoßen oder bestimmte eingeübte Praktiken sich in einer bestimmten Form nicht abspielen lassen, weil da Widerstände sich vor Ort entfalten in diesen Handlungsprozessen, in denen Natur, Technik und Mensch miteinander verwoben sind. Und das Ganze ergibt sich insbesondere durch sozusagen einfach also zentrale Sache, nicht den Ort als statisches zu betrachten, sondern in seiner Zeitlichkeit, in diesen temporären Prozessen, deswegen auch die titelgebenden Begriffe Erschöpfung und Erosion, die auf gerade auch diese langfristigeren Dimensionen sowohl der Nutzer der Orte als auch der Orte selbst verweisen, die also jeweils ihre eigenen Zeitlichkeiten mitbringen, die vielleicht auch im Konflikt stehen, wenn man sich das anguckt, was passiert. Und schließlich ist das Ganze sozusagen performativ in dem Sinn, dass es aufgeführt wird, dass es gezeigt wird, dass es auch sozusagen vorgeführt wird anderen Leuten, dass sowohl die Dinge sozusagen in den Dingen sich Performativität zeigt, Spuren zeigen von vergangenen Nutzungen, aber auch einfach in der Anwesenheit der Leute, wenn jetzt jemand dazukommt und sieht, was andere da machen, beeinflusst das sozusagen das Handlungspotenzial, was sich da entwickelt an dem Ort. Dann der nächste Schritt, Phänomenologie, heißt für mich, also sozusagen ist eher im Anschluss an Merleau-Ponty und an sozusagen Körper-, Leibphänomenologie und Phänomenologie der Wahrnehmung. Das heißt weniger sozusagen, wie das in der deutschen Soziologie ja stärker ist, sozusagen die phänomenologische Soziologie im Anschluss an Schütz, wo es im Sinne von Sinngebung, Bedeutung geht, sondern eher im Sinn, dann eine Rolle spielt im Sinn von welche Richtung, Sens, quel Sens ist in welche Richtung, oder gibt es ja auch immer noch im Uhrzeigersinn diese Bedeutung, welche Richtung hat mein Wahrnehmungsverhältnis zur Welt, wie orientiere ich mich eben auch körperlich, leiblich zur Welt. Das ist sozusagen für mich eher die relevante Ebene, wenn man über Sinn sprechen würde. Die sich natürlich handlungspraktisch irgendwie sedimentiert in auch habituelle Veranlagung, wenn man dann sozusagen mit Bourdieu sprechen möchte. Aber eben das Wahrnehmen ist von besonderer Bedeutung, und das heißt bei diesen Orten eben diese Vermischung wahrzunehmen aus anderen aus Spuren von anderen Menschen, aber eben auch sozusagen die Natur als solche wahrzunehmen. Und entscheidend ist dabei, dass es halt eben eine körperliche Praxis ist, das heißt also nicht irgendwie ein Blick sich ergibt als festes, statisches, sehendes, Bild, sondern dass ich sozusagen mich in Beziehung setze, dadurch, dass ich mich positioniere, dadurch, dass ich irgendwo stehe, dadurch, dass das auch anstrengend ist und Zeit vergeht und ich das aufrechterhalten muss. In meiner Arbeit über Bahnhöfe, wo ich mich sozusagen mit der Technik, technischen und architektonischen Gestaltung und dem Wechselspiel mit menschlichem Handeln vor Ort beschäftigt habe, sozusagen habe ich das dann versucht zu fassen als Wahrnehmungshandeln. Und zwar in der Bedeutung, dass, wenn Leute sich in einen Ort begeben, an einen Ort begeben, diesem Ort begegnen, bestimmte Prozesse ablaufen, also sozusagen das Erkennen des Ortes, das darauf Bezug nehmen, das Sehen, dass das aber gleich, also dass das sozusagen nicht zwei Sachen sind, ich nehme erst den Ort wahr oder irgendwie ein, was weiß ich, in dem Fall ein Fahrplan wahr und dann entscheide ich mich daraufhin, wenn ich die Information verarbeitet habe, im nächsten Schritt irgendwie zu handeln, sondern es sind immer parallele Prozesse. Wenn ich das anschaue, dann schaue ich das an und zeige ich dadurch anderen Leuten auch eben mein Wahrnehmungshandeln. Ich schaue zurzeit und das prägt die gesamte, sozusagen das gesamte soziale Feld, dass Menschen immer parallel wahrnehmen und handeln und sich das eigentlich sagen, vor Ort in der Praxis gar nicht voneinander lösen lässt. Das passt auch gut sozusagen mit ethnomethodologischer Perspektive und da kann ich dann sozusagen methodologisch einen kleinen Trick machen und sagen, also normalerweise ist es problematisch natürlich als Soziologe an Wahrnehmungsprozesse heranzukommen, weil die ja sozusagen sich intern in den Leuten abspielen. Wenn ich aber sage, dass es sozusagen ein Wahrnehmungshandeln gibt, in dem sich das auch zeigt, dass ich wahrnehme und dass ich sozusagen eine bestimmte Haltung zur Welt einnehme, dass ich irgendwie auf was orientiert bin, dann kann ich das auch, also dann kann ich sagen, ich habe Wahrnehmung, also ich kann die Wahrnehmung der Leute thematisieren soziologisch, ohne jetzt notwendigerweise ein Interview gemacht zu haben und an deren Bedeutungsprozesse sozusagen wie was zugeschrieben wird, ist, sondern ich kann auf diese Körperlichkeit des sozusagen Wahrnehmungs- und Verhältnisses zur Welt eher eingehen. Das ist sozusagen eine der Intentionen dahinter. Und das Zeigen ist deswegen wichtig, weil mir das sozusagen mit der Ethnomethodologie den Zugang bringt zu, also dass das Zeigen dessen, was ich vor Ort mache, was ich wahrnehme, was ich tue, immer auch sozusagen ein Zeigen der Regeln ist, die ich an diesem Ort produziere, gemeinsam mit anderen und gemeinsam mit dem Ort, deswegen der Bezug zur Ethnomethodologie. Besonders wichtig, und das passt dann eben auch zum Topos irgendwie der Tagung, eben die Störung, dass irgendwas passiert, was nicht in den Erwartungshorizont läuft oder was nicht geplant ist und wo dann sozusagen die Prozesse anfangen, um mit dieser Störung umzugehen, irgendwie gestalterisch darauf einzuwirken, irgendwie eine Alternative zu finden, irgendwas Neues zu machen. Deswegen sind die für mich besonders relevant im Feld, wie ich dann auch zeigen werde. Und dann eben hier die gemeinsame Hervorbringung von Regeln, die in der Regel natürlich bei jetzt Garfinkel in der Ethnomethodologie ist, das gemeinsame verschiedene Menschen als Akteure. Das wäre dann eben erweitert in diesem STS-Rahmen um die natürliche, irgendwie das Handlungspotenzial, was in den Dingen liegt. Wie gehe ich damit methodisch jetzt ran? Klassisch teilnehmende Beobachtung, ich mache sozusagen Feldarbeit, gehe dahin, schaue mir an, was die Leute machen, protokolliere, arbeite viel mit Fotografie und das habe ich eben auch schon jetzt in den Bahnhöfen sehr viel gemacht, Videoaufzeichnungen, das heißt, um eben an dieses sozusagen körperliche sich positionieren, was ja eben eine sehr flüchtige Sache ist, was ich eben nicht wie ein Interview gleich als Inskription zur Verfügung habe, zur Hand habe, um das irgendwie zu gestalten und damit zu arbeiten. Dafür nehme ich das Video, um diese sozusagen Haltungsfragen und Orientierungsfragen reinnehmen zu können. Mir hat allerdings bei der Arbeit in den Bahnhöfen trotzdem gefehlt, wie die Bewertung jetzt letztendlich ist und doch bestimmte Absichten kann man einfach nicht erkennen, dadurch, dass jemand irgendwie da steht und wie vielleicht das Verhältnis zu den Landschaften da ist. Deswegen ist jetzt die Methode, die ich verwenden möchte, wie ich jetzt hier ein narratives Video nenne, dass ich den Leuten an diesen Aussichtspunkten sozusagen einfach diese kleinen Fotoapparate mit Videofunktionen in die Hand drücke mit sozusagen auf verschiedenen Sprachen abgefasster Kurzanweisung mit so drei Fragen oder Anweisungen. Filme, was für dich relevant ist. Erzähl mir dazu, wie du das hier als Landschaft wahrnimmst. Was hat das mit Norwegen zu tun? So dass man die Gleichzeitigkeit von bildlichem sozusagen sich in Bezug setzen zu der Umgebung und eine Erzählung hat. Sozusagen das in der Hoffnung, dass man dann auch irgendwo sieht, ein Ort, der jetzt auftaucht im Bild, evoziert eine bestimmte Reaktion oder eine bestimmte Stellungnahme oder eine bestimmte emotionale irgendwie Erzählung. Und letztlich dann Dingstudien, sozusagen in Anlehnung an die Archäologie, dass ich mir einfach angucke, auch wenn da jetzt keine Leute sind, was sind da für Spuren, die auf Nutzung hinweisen. Ja. Jetzt dann mal ins Material. Es ist jetzt eben die erste Haltestelle, Hirayane. In der ganzen Annäherung und überhaupt um diese Orte zu finden, ist natürlich dieses ganze diese Welt der Mobilität entscheidend, die ganz viele verschiedene Faktoren hat. Eben die Straße muss da sein, die Straße muss bestimmte soziale Praktiken mit sich bringen. Das heißt, dass man nicht einfach überall stehen bleibt, sondern dass es Rastplätze gibt, auf die man auch wartet, in der Regel, wenn man Auto fährt, um dann da irgendwie sein Geschäft zu verrichten oder irgendwie was zu essen. Und dann gibt es Schilder, die einen auch darauf hinweisen, dass es das gibt und hier dann eben auch sozusagen auf dem Schild ausgewiesen wird, dies ist ein Aussichtspunkt. Also hier gehe ich hin, um zu schauen, was natürlich eine Rahmung setzt. Dann fahre ich darauf auf diese Raststätte, in dem Fall, das war jetzt im März, ist das leer und da sind keine anderen Leute. Wenn ich dann dahin gehen will, um die Toilette zu nutzen, gibt es sozusagen so eine Art Störungsmoment schon, weil die offensichtlich zwar hübsch gestaltet mit diesen Verbretterungen nicht nutzbar und geschlossen sind und zu sind. Und wie sich dann sozusagen nach weiterer Inspektion herausstellt, sind die nicht einfach geschlossen, sondern gab es offensichtlich Vandalismus, es liegen überall Scherben auf dem Boden rum und man sieht in dem Scharnier noch sozusagen klemmend das Material der Tür. Das heißt, da ist irgendwie die eigentliche Konfiguration in der Form, wie sie geplant war, nicht mehr vorhanden. Es gibt dann Alternativpraktiken. Man schaut in die Landschaft, findet vielleicht Pfade, die andere Leute schon etabliert haben, wieder irgendwo Bretter hingelegt, folgt denen dann und exploriert irgendwie die Umgebung und findet dann vielleicht irgendwie in der angrenzenden Bucht irgendein verfallenes Häuschen wie das. Und sozusagen es ergeben sich da irgendwelche Eindrücke und Erfahrungen, die vielleicht sich nicht ergeben hätten, wenn diese Toilette einfach funktioniert hätte und offen gewesen wäre. Man kann also rumlaufen und sich diese Landschaft anschauen. Gleichzeitig aber, das habe ich jetzt, dafür habe ich kein Bild, ist das auch so angelegt, dass jetzt kein Zaun zwischen dem Parkplatz und dem Gelände drumherum ist oder eine Hecke oder irgendwie sowas, sondern es geht sozusagen richtig einladend die Fläche von dem Aschplatz oder von dem Schotterplatz sozusagen auf einer Ebene, wird dann zum Fels und fällt ab zum Wasser, sodass es quasi kein Hindernis gibt, keine Markierung in dem Sinne, die sagt, hier darfst du nicht hin. Und das kann dann eben sein, dass jemand anders, mit dem ich unterwegs war, der dann auch sozusagen dieselben Probleme hatte und während ich mir meine Dokumentation gemacht habe, dann eben runtergegangen ist zum Wasser und sich da auf die Felsen gelegt hat, um das auszunutzen. Aber es gibt noch mehr Spuren in der Umgebung, wenn man sich dann da aufhält und guckt, sieht man halt, dass das auch genutzt wird für eben mehr als einfach nur sozusagen diese Rastplatzfunktion. Hier im Vordergrund sozusagen aufgeplatzter Fels, der dann also jetzt irgendwie auch durch menschliche Nutzung sozusagen die natürliche Umgebung auf eine nicht unbedingt geplante Weise verändert wurde, wo sozusagen Lagerfeuer gemacht wurde auf dem Fels und das seine Spuren hinterlassen hat, wo dann jetzt auch irgendwie die Spuren wiederum einladend sind, nachzuverfolgen, was passiert, was ist darunter da geschehen und sich damit auseinanderzusetzen, sozusagen irgendwie eine besondere Qualität dieses Ortes zu finden. Und das in gewisser Weise auch eine Art von dann zusätzlichem Erosionsprozess, der sozusagen kulturell induziert ist und nicht nur einfach mit Wetter und Klima und dem Wechsel der Jahreszeiten und der Tages- und Nachtzeiten zu tun hat. Dieses Video ist jetzt an der nächsten Raststätte mit diesem großen Bogen aufgenommen. Da gehe ich aus dem Auto hin, dann ist der gesamte Weg jetzt aufgenommen bis zum Ende dieses Steges. Hier kann man dann sehen, es ist halt März, es liegt noch Schnee. Auch an der Westküste, wo es nass ist. Der Schnee ist nass und fest, gleichzeitig halt gefroren, es ist schwer da zu gehen, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt wieder diese Landschaftsinszenierung, es gibt lokale Materialien, die verwendet werden, weil Holzfels ist wichtig da. Vertigo-Gefühl, was natürlich eben auch mit diesem Ort verbunden ist, in der Schwebe über dieser Landschaft zu sein. Und da gibt es dann eben diese Vermischung von all diesen verschiedenen Erfahrungsebenen, die ich im Ablauf, in dem mir erschließen dieses Ortes habe. Ich meine, und das durch die Medialisierung, das war das erste Mal, dass ich da hingegangen bin, also sozusagen gleich nach der Ankunft. Ich selbst habe kein Gefühl von Vertigo gehabt, als ich die Aufnahme gemacht habe, weil ich war auf meine Kamera konzentriert. Von daher, es gibt ja auch eben diese Erfahrungsunterschiede, der knipsende Tourist zu jemandem, der einfach sozusagen sich auf das Naturerlebnis als solches einstellen will. Durch die Kamera gesehen hatte ich obwohl ich eher ein bisschen anfällig für Höhenangst bin, hatte ich kein Vertigo oder sowas. Als ich dann aber später das nochmal geguckt habe auf dem Video, war es völlig anders. Also so gibt es da dann auch irgendwie noch so medialisierte unterschiedliche Zugriffe, die da eine Rolle spielen vor Ort. Aber eben einfach auch in der Substanz, in der Materialität der Umgebung. Hier ist das jetzt, hier sieht man zum einen natürlich die Spuren wieder von vergangenen Nutzung. Man sieht, dass die Leute sich in der Regel in der Mitte dieses ins Leere gehenden Steges bewegen, nicht nach außen abweichen, also jedenfalls in der Mehrzahl und im normalen Durchlauf. Das ist ein bisschen rutschig, das nasse Holz darunter ist schwierig zu manövrieren, muss man vorsichtig sein. Die Stege an den Seiten, die vielleicht sonst irgendwie einladen könnten zum drauf sich lehnen, sind jetzt nass und kalt und voller dieser Tropfen. Das heißt, das ist irgendwie auch nichts, was einlädt, da zum Rand zu gehen. Und dann haben wir jetzt, sozusagen, wenn man dann die landschaftliche Einbettung oder auch in die sozusagen naturprozesshafte Einbettung hat, ist das ein schwieriger Ort, weil, also wie man jetzt den Wind gehört hat, der natürlich einfach, man sozusagen dem Wetter völlig ausgesetzt ist. Und es kann eben genauso passieren, dass während man da oben oder wenn man da oben hingefahren ist, einfach gar keine Landschaft da ist, sondern dass das einfach alles verschluckt wird von Nebel und Wolken. Sozusagen, dass sich dann dieser Effekt des fantastischer Fjord und diese Tiefe einfach gar nicht gibt, weil es alles Wolken sind. Und da gibt es dann halt eben auch Kontingenzen, die sich irgendwie einschleichen in diese Erschließung der norwegischen Landschaft als solcher. So, im ersten Schritt der Zusammenfassung dann diese drei Begriffe einmal nochmal irgendwie gegenüberzustellen, Ästhetik, Wandel, Agent oder miteinander irgendwie Verbindung zu bringen, Ästhetik, Wandel und Agency. Einmal zum sozusagen klassisch-ästhetischen, also gar nicht zum Ästhetik mehr wie bei Merleau-Ponty, einfach das Wahrnehmen als leiblicher Prozess, sondern sozusagen Ästhetik als Auseinandersetzung mit dem Schönen und Guten, spielt an diesen Raststätten, an den Orten, die ich da habe, beides eigentlich eine Mischung aus diesem Erhabenen, was ja gleichzeitig immer das Schreckliche und Überwältigende potenziell mit beinhaltet, und aber auch das Niedliche, das Pittoreske, das irgendwie Hübsche oder sowas eine Rolle. Und die Verbindung von diesen beiden in der Präsentation auch des Ortes, also das hängt dann davon ab, wie das gestaltet ist, wie die Eingriffe sind, wie jetzt bei dem Steg einfach der Blick ins Leere natürlich eher mit diesem Erhabenen spielt, während bei anderen Sachen, wo man dann irgendwie auf so einen kleinen Naturerkundungspfad geführt wird, wo irgendwelche Blumen wachsen, dann vielleicht eher was Pittoreskes auch eine Rolle spielt. Dann in Bezug auf die zeitliche Ebene, das habe ich ja gesagt, dass eben wichtig ist, diese ganze Prozesshaftigkeit, gibt es eben zwei unterschiedliche Sachen, die, wenn man das Geschehen vor Ort irgendwie analysieren will, relevant werden. Zwei unterschiedliche Zeitlichkeiten, nehmen zum einen das Ereignis, das sich als irgendwie frustrierende Störung äußern oder zeigen kann, irgendwie dann oder aufgenommen werden kann. Das heißt, als irgendwas, was mir was verhindert, irgendwas durchzuführen, meinem Ziel nachzugehen, vielleicht irgendwie auf Toilette zu gehen. Gleichzeitig aber ist das sozusagen immer ein ambivalenter Prozess, diese Störungshaftigkeit, diese Ereignishaftigkeit, weil sie eben auch kreativ eben, ne? Also schöpferisch sein kann, Potenzial angenehm sein kann, irgendwie einen auf einen Umweg führen kann, der zu Überraschungen führt und irgendwie sozusagen irgendwas Schönes mit sich bringt, was vielleicht eben aber unerwartet war. Dann haben wir aber eben auf der neben der Ereignisdimension die langsamen Prozesse und die langsamen Veränderungen. Diese Orte sind jetzt recht neu, die sind irgendwie 2006 eröffnet. Es hat sich da noch nicht so viel verwandelt. Also das Holz hat eine andere Färbung, als man vielleicht auf den ersten Bildern gesehen hat von diesem Stegersteinsteg, als es sozusagen noch leuchtend braun, also so hellbraun wie hier war und jetzt eher grau ist. Das ist so ein Prozess. Aber es gibt natürlich auch andere Verwitterungssachen. Die Sachen sind einfach nicht mehr neu, schleißen sich ab. Es gibt bei diesem gelben, bei der gelben Toilette gibt es so einen kleinen sozusagen Zementnups, der auch gelb ist, der eigentlich von der Form so einem Hügel, den man sehen kann, nachgebildet ist von da aus, der auch schon dadurch, dass jetzt irgendwie Leute da einmal drauf umgeturnt haben, was weiß ich, Spuren aufweist und da. Auf dieser Prozessebene spielt dann aber vor Ort eben beides die Rolle, nicht nur die Veränderung des Ortes, sondern eben auch die Ermüdung der Körper. Das heißt, der eigentliche Anlass natürlich in der Regel für das Aufsuchen eines Rastplatzes ist eben die Ermüdung, der Hunger, der Durst, das irgendwie abführen müssen, das pinkeln müssen. Sozusagen irgendwie von daher spielt dieser Prozess die sozusagen in der Temporalität des Körpers eine Rolle, aber auch in der Temporalität des Ortes. Da bin ich ja schon drauf eingegangen, eben auf diese Erosionssachen. Dann jetzt, um das nochmal auf einer anderen Ebene zusammenfassen, Straße, Landschaft, Körper, also Konstellation oder Konglomerat als Gemenge. Da spielt sozusagen in diesem gesamten, wie ich gesagt habe, Mobilitätsregime spielen Technik, Raum und Natur ineinander und bestimmen sich gegenseitig sozusagen. Nicht das eine beherrscht die Erfahrung, die sozialen Praktiken, die dazu gehören, sondern es ist ein Wechselspiel zwischen diesen Faktoren. Das Ganze ist eben dadurch, dass es materiell ist, dadurch, dass es körperlich ist, permanent im Wandel und Zeitlichkeit ausgesetzt. Also die Materialität nicht unbedingt als das Stabilitätsgebende, was auch ein Element ist, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Wandel. Also sozusagen Wartung ist zentral dafür, dass Straßen, dass Rastplätze weiterhin funktionieren, auch wenn sie aus Stein und Asphalt gebaut sind, sozusagen permanente Wartung auch relevant. Und da muss dann gegen angearbeitet werden, gegen diese Ansammlung von Müll und Dreck und Natur, die irgendwie nicht erwünscht ist. Also. Und dann schließlich auf diesen Wahrnehmungshandlungsrahmen zu beziehen. In der Nutzung oder im Erfahren dieser Orte, im sozusagen praktisch da vor Ort sein, gibt es sozusagen immer eine sich über Wahrnehmung herstellende sozusagen Relation zum Ort, die zwischen diesem Kontinuum Einpassung und Änderung angeordnet ist, die halt an einigen Stellen sagen kann, was ich vorfinde, die Materialität des Ortes, die soziale Normierung durch Schilder und Spuren von anderen Leuten, führt sozusagen zu Einpassungspraktiken, aber gleichzeitig gibt es Abweichungen, gibt es Störungsmomente, die natürlich aber auch sozial verursacht sein können und die sozusagen dazu führen, dass vielleicht habituelle Dinge aufgebrochen werden und sich verändern. Und das ist halt dann natürlich jetzt spannend für mich zu sehen, auch in meiner nächsten Feldphase, was unter welchen Bedingungen irgendwie die Oberhand gewählt oder was, wie diese Wechsel stattfinden zwischen Einpassung und Änderung. Gut, ja, dann möchte ich schließen. Vielen Dank.